Abrechnungen optimieren, teure Fehler vermeiden, tolles Arbeitsklima für alle, zufriedene Patienten.
Dafür hat Sabine Finkmann mehr als nur ein passendes Rezept. Sabine ist die Abrechnungsexpertin im Gesundheitswesen und der Industrie und gibt hier ihr Wissen weiter.
Für finanzielle Freiheit, Sicherheit und mehr Gelassenheit im Praxisalltag.
Die Praxisprofessionals. Deine Wissensspritze mit nur positiven Nebenwirkungen.
Willkommen bei Inside Medizinberatung, dem Podcast, der dir dabei hilft, mit deiner Kompetenz im Gesundheitswesen und medizinischen Bereich sichtbar zu werden, sodass du als Vordenker und Koryphäe deiner Branche wahrgenommen wirst. Dafür fokussieren wir uns auf Praxiserfahrung zu Kommunikation und Strategie. Heute ist meine Gästin Sabine Finkmann. Sie ist Betriebswirtin für Management im Gesundheitswesen, Gründerin von Abrechnungsmanufaktur und eine der gefragtesten Expertinnen für EBM-Abrechnung und Honorarberatung in Deutschland. Seit über 10 Jahren hilft sie Arztpraxen, MVZs und Kliniken dabei, ihre Leistungen vollständig und rechtssicher abzurechnen, ohne Angst vor Regressen haben zu müssen. Sabine, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch total und das fühlt sich immer so unwirklich an, wenn jemand erzählt, was ich alles so mache, dass ich mal denke so, okay, bin ich das eigentlich wirklich? Weil ich fühle mich so normal, deswegen ja. Ganz, ganz witzig, weil das erzählt man ja von sich selber immer nicht. Also vielen Dank dafür.
Das wäre ja auch komisch, wenn man irgendwo in den Raum kommt und sich so vorstellen will.
Ja, total.
Aber ja, es stimmt auf jeden Fall und ich freue mich deshalb auch sehr, dass du heute hier bist. Ich glaube, du kannst viele spannende Einblicke teilen. Du bist ja wirklich seit 10 Jahren oder über 10 Jahren Abrechnungsexpertin. Was mich interessieren würde, vielleicht so als Einstiegsfrage, was ist denn der größte Irrglaube, den Ärzte haben, wenn es um die EBM-Abrechnung geht?
Oh, der große Irrglaube ist, glaube ich, dass MFAs den EBM perfekt beherrschen. Ich sage an der Stelle immer, ich bin ja selber als MFA angefangen, ich sage an der Stelle immer, ja, die medizinischen Fachangestellten haben in ihrer Ausbildung Abrechnung, aber ich glaube, wenn ich jetzt MFAs frage, die haben maximal die Allgemeinmedizin gelernt, sind dann in irgendeinem anderen Fachgebiet. Und Ärzte lernen das übrigens auch nicht im Studium, ne? Das heißt, eigentlich kommen in der Praxis zwei Welten aufeinander, die sich in einem sehr komplexen System bewegen müssen. Und keiner kann es so wirklich. Ich glaube, das ist der größte Irrglaube, dass der eine vom anderen denkt, hey, der kennt sich aus. Und das ist auch das größte Problem, weil so, und das hast du bestimmt auch schon mitbekommen, gibt es dann eben auch viele Regresse und Rückzahlungssummen. Ich habe jetzt gerade jemanden in der Beratung, das finde ich echt krass. Da habe ich gestern noch einen Termin gehabt, eine Rückzahlungssumme von über 800.000 Euro. Kannst du dir vorstellen, das ist ja hochexistenziell, da kannst du eigentlich auch schon nicht arbeiten.
800.000, wow. Ja.
Wegen Unwissenheit, nicht wegen Absicht, nicht wegen, ja. Die gibt's natürlich auch, wegen absichtlicher Falschabrechnung, aber diese Praxis hat das wirklich nicht gewusst. Und das.
Und wie, also 800.000, das ist ja enorm. Wie kommt es denn zu sowas? Also was genau ist da passiert? Ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber.
Die Praxis hat tatsächlich operative Leistungen falsch abgerechnet, aber unwissentlich. Man hat denen das anders erklärt und sie sind davon ausgegangen, dass die Person, die es erklärt hat, dann auch wirklich richtig erklärt hat. Gehört auch mit zu der Institution, die es wissen sollte. Und es ist dann...
Ich verstehe.
Ja, genau. Ja. Also die sollten es richtig erklären. Das ist aber anders gewesen. Und durch einen dummen Zufall ist die Praxis in einem Quartal wegen hoher Prüfzeiten in ein Prüfverfahren gekommen. Dann werden ja Akten angefordert und dabei ist dann aufgefallen, dass die operativen Leistungen falsch abgerechnet wurden. Und dann sind die das...
Warum sprechen wir da?
8 Quartale. Die sind 8 Quartale rückwirkend in die Prüfung gegangen und da die Praxis gab es nicht länger. Die gab es nur 8 Quartale. Das war richtig.
Nein, ein Existenzgründer.
Ja.
Boah, das ist wirklich mies. Aber hat die Praxis das dann irgendwie trotzdem geschafft oder ist es gerade noch im Prozess?
Es ist noch im Prozess, aber es sieht so aus wie an vielen anderen Stellen auch, weil ich mache ja sehr viel in diesem Bereich, weil viele Ärzte erst auf mich aufmerksam werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich sage immer, Mensch, warum haben Sie sich nicht vorher gemeldet? Dann wäre es gar nicht dazu gekommen, weil ich komme ja ursprünglich aus einer kassenärztlichen Vereinigung. Ich habe da gearbeitet. Das heißt, ich kann natürlich auch helfen, die Dinge richtig zu machen. Und meistens kommen diese Praxen halt erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und das ist halt kein Einzelfall. Und diese Summen kommen halt schon dann zustande, wenn es über einen langen Zeitraum geht.
Ja. Puh, okay. Und ich weiß nicht, irgendwie mich macht das auch betroffen, dass das einfach es ist ja nicht so, dass es super easy ist, eine Praxis zu gründen, eine eigene heutzutage, und dass auch tendenziell immer weniger Leute eine eigene Praxis gründen wollen, weil es einfach viele MVZ-Strukturen gibt und einfach generell der demografische Wandel, Inflation etc. pp., ja. Unsicherheit durch Kriege. Und dann eine mutige Person zu haben, die gesagt hat vor 2 Jahren, hey, ich gründe jetzt meine eigene Praxis. Es ist ja eh nicht einfach, eine eigene Praxis zu gründen. Dann diesen ganzen Stress zu durchgehen, mit dem eigenen Privatvermögen auch noch irgendwie dafür zu haften und einen riesigen Kredit aufzunehmen. Und dann irgendwie als, ich weiß nicht, Gesellschaft, Politik oder was auch immer das dann ist, im Endeffekt dahin zu kommen und wie mit so einer großen Keule irgendwie dann zu sagen, aha, rückwirkend 2 Jahre hier, 800.000 Euro. Ich weiß nicht, für mein Gerechtigkeitsempfinden fühlt sich das irgendwie gar nicht fair an. Auch wenn, ja, die Verantwortung liegt bei Ihnen, rein rechtlich gesehen, und Sie hätten es irgendwie besser machen müssen. Aber ich glaube, wenn da keine böse Absicht involviert ist, ich weiß nicht, irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich irgendwie nicht richtig
an. Nein, tut es gar nicht. Und ich mache das ja jeden Tag, und ich habe mich richtig darüber geärgert, weil man hat halt, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl, glaube ich. Ich glaube, es geht dir ganz ähnlich. Mhm. Ich spüre das halt schon, ob mich jemand verarscht oder ob jemand wirklich total betroffen ist.
Ja.
Und das Ergebnis zu erfahren, das hat mich echt sehr betroffen gemacht, weil die Praxis das nicht verdient hat. Ja. Aber ja, das ist halt dann die Kehrseite, weshalb, glaube ich, mein Job auch so wichtig ist, dafür zu sorgen, dass es eben nicht passiert, weil man kann vorsorgen, man kann sich informieren, das geht sogar relativ schnell, also ich denke mal so 1-2 Tage braucht man, dann ist man in den Regeln drin, und wenn man die dann umsetzt, dann geht das relativ einfach. Also sowas macht mich immer extrem ärgerlich, wenn ich denke, Leute, ihr habt denen erklärt, wie es gemacht werden soll, und jetzt bestraft ihr sie dafür. Das macht mich richtig wütend, das geht gar nicht.
Das geht nicht. Vielleicht, was mich interessieren würde, 10 Jahre Erfahrung als Abrechnungsexpertin. Wie bist du da gelandet, wo du jetzt heute bist? Also was ist deine Journey, Sabrina? Sabine.
Ja, genau. Also das heute rückblickend sieht das in meinem Lebenslauf so aus, als hätte ich das immer geplant. Mhm. Und ich kann an der Stelle sagen, nichts von alledem war jemals geplant. Das ist einfach so entstanden. Ich bin medizinische Fachangestellte von Hause aus. Ich bin halt sehr schnell und mir wird sehr schnell langweilig. Das heißt, ich habe verschiedene Fachgebiete, bin ich durchgegangen. Ich bin sehr schnell Leitung gewesen, aber mir war das halt immer zu langweilig. Ich bin dann über verschiedene Wege irgendwann in der Kassenärztlichen Vereinigung gelandet. Das ist heute rückblickend ein Riesengewinn gewesen, weil ich natürlich einen Einblick in ein System bekommen habe, was du von außen so nicht bekommst. Hab natürlich das Wissen, es sind mittlerweile sogar schon 15 Jahre. Ich habe gerade so im Hinterstück mal zurückgerechnet. Okay. Ich bin schon eine alte Schachtel. Und ja, ich habe da natürlich den Grundstein für das gelegt, was ich heute mache. Ich habe das natürlich kontinuierlich weiterentwickelt, und eigentlich habe ich nach meinem Studium zur Betriebswirtin eine Mediationsausbildung gemacht, weil ich gerne was mit Kommunikation machen wollte. Aber das Witzige war, ich war mir gar nicht darüber im Klaren, wie gut ich in diesen Abrechnungsthemen bin. Mich haben immer wieder Leute gefragt, Mensch, kannst du uns nicht mal Abrechnung erklären? Dabei wollte ich das gar nicht machen.
Oh, und okay, warum?
Ja, weil ich mir, glaube ich, gar nicht darüber im Klaren war, wie gut ich darin bin. Und dann bin ich immer wieder angesprochen worden. Und daraus hat sich dann tatsächlich letzten Endes die Selbstständigkeit entwickelt, dass ich über das ständige Fragen, komm doch mal vorbei, erklär doch mal meinen Mitarbeitern und wie mache ich das mit OPs. Darüber habe ich dann irgendwann gemerkt, ey, sag mal, du kannst was anderes so gut, mach das doch. Ja, und über die Jahre hat sich das tatsächlich dazu entwickelt, weil ich mache ja bundesweit alle Fachgebiete. Und ich glaube, es gibt, ich würde mal behaupten, außer in der GOL gibt es ansonsten in Deutschland keinen, der wirklich alle Fachgebiete macht. Okay. Und so habe ich mich tatsächlich langsam und allmählich zu der Expertin in Deutschland entwickelt, was sich immer so unwirklich anfühlt, weil ich bin ja total normal, aber ich habe da halt eine besondere Affinität zu. Ich liebe das, was ich tue, und ich glaube, das macht auch den Unterschied, weil die Menschen das merken. Und der große Unterschied ist, ich möchte halt, dass die Praxen alleine schwimmen können. Die kriegen halt von mir alles, was sie brauchen. Ich möchte halt niemanden abhängig machen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so etwas, was sich auch rumspricht. und man weiß, hey, die zeigt dir wirklich, wie es richtig geht und hält nicht Sachen zurück, um eine Praxis jetzt finanziell zu binden. Ich hasse sowas. Wenn das jemand mit mir macht, kriege ich so eine Halskrause. Deswegen mache ich sowas mit meinen Kunden nicht, weil ich ja weiß, wie ich auf sowas reagiere. Es gibt ja Menschen, die versuchen das auch mal bei einem selber. Und da ich das total hasse, mache ich das bei meinen Kunden nicht. Also mein Ziel ist, dafür zu sorgen, dass es eben solche Sachen, wie gerade beschrieben, einfach nicht gibt.
Okay, verstehe. Das heißt, im Grunde genommen wurdest du so ein bisschen von außen in die Selbstständigkeit reingedrückt.
Ja, ja, genau.
Im guten Sinne. Aber ich glaube, es ist super, dass du dann irgendwann für dich erkannt hast, hey, da ist irgendwas, was ich super gut kann, was mir Spaß macht, wo ich irgendwie für brenne. Ja. Dann mache ich mich doch selbstständig. Also das ist dann irgendwo auch ein logischer Gedankengang, glaube ich. Und viele Leute trauen sich das nicht. Und ich glaube, es ist super, dass du das dann gemacht hast, weil es wirkt so, als wärst du auf jeden Fall sehr happy und auf jeden Fall offensichtlich sehr erfolgreich auch damit. Und das, was du gerade beschrieben hast mit dem, dass du dich nicht oder dass du deine Praxen nicht abhängig machen willst von dir, das ist ja vielleicht auch irgendwo so der Unterschied von deinem Ansatz, wie du arbeitest, hin zu vielleicht Abrechnungsbüros, die dann extern die Abrechnung übernehmen für die Praxen, was, glaube ich, auch eine sehr valide Lösung ist für manche Praxen, aber wahrscheinlich eben nicht für jeden die Lösung. Und so wie ich dich verstanden habe, machst du eben nicht die Abrechnung für die Praxen, sondern du gehst in die Praxis, bringst ihnen bei, schaut mal Leute, so macht ihr das richtig und dann können sie sozusagen selber laufen und dann bist du wieder weg.
Ja, genau. Also ich mache keine Abrechnung für andere. Das würde ich auch zeitlich gar nicht schaffen und ich wollte halt nie ein Abrechnungsunternehmen gründen. Mir ist halt wichtig, den Ärzten und Mitarbeitern beizubringen, wie es geht, sie betriebswirtschaftlich zu unterstützen, bei einem Abrechnungskontrolling zum Beispiel zu unterstützen und genau wie du es gesagt hast, dafür zu sorgen, dass sie niemand anderen brauchen, sondern es selber können. Du kannst dann ja immer noch die Entscheidung treffen, es abzugeben, aber ich finde immer, der Arzt haftet zu 100% für das, was er einreicht bei der KV. Und dann muss er auch wissen, so wie ich ja meine BWA auch lesen muss, muss er auch wissen, was steht da drin, was bedeutet das, wenn ich Post bekomme, wie gehe ich damit um? Und ich kann halt nicht alles wegturfen. Und deshalb erzähle ich meinen Kunden immer, ihr müsst nicht alles selber machen, aber ihr müsst es A, überprüfen können und ihr müsst es verstehen. Und das finde ich halt immer super wichtig, weil sonst bist du mega abhängig. Und ich glaube, das will bei solchen Themen niemand so gerne sein, dass du gar keine Kontrolle mehr hast.
Nein, weil es geht ja irgendwo um die eigene Existenz am Ende des Tages. Das ist ja der Cashflow und das Geld, was du verdienst mit deiner Leistung als Arzt. Und wenn du es nicht verstehst, dann bist du natürlich viel, wie soll ich sagen, angreiflicher, abhängiger, unsicherer, gefährdeter auch gewissermaßen. Und ja, klar, also wenn du auch etwas an jemanden extern abgibst und dann aber nicht verstehst, was da passiert, am Ende haftest du trotzdem als Arzt, ist schwierig. Also kann ich nachvollziehen. Viele Ärzte haben ja auch, ich sag mal, regelrecht Angst vor Prüfverfahren und auch Regressen und rechnen deshalb manchmal vielleicht lieber etwas weniger ab, als ihnen zusteht. Wie nimmst du diese Angst wahr und wie schaffst du auch vielleicht das mit rechtlicher Sicherheit dann zu lösen für die Praxen, mit denen du arbeitest?
Ah, und das ist total krass, weil du hast zwei Extreme. Du hast das eine Extrem, das genau das macht, was du gesagt hast, die so zurückhaltend sind aus Angst davor, dass irgendwas passiert. Und dann hast du das total andere Extrem. Das ist auch krass. Also beide sind problematisch. Das andere Extrem sagt mal, was soll mir schon passieren? Die müssen erstmal kommen. Ich zeig denen schon, dass das alles rechtens ist. Und eigentlich ist hier die Mitte der Goldweg. Total zurückhaltend zu sein aus Angst vor Prüfverfahren. Da erkläre ich halt, wie sie funktionieren, wie man sich auch schützen kann davor. Ich muss jede Leistung abrechnen, die ich erbracht habe. Ich darf nicht gratis arbeiten, sonst verstoße ich gegen das Gesetz, gegen den unlauteren Wettbewerb. Darf ich nicht. Und deshalb muss man halt alles abrechnen, aber man muss halt dann auch gucken, habe ich es wirklich vollständig gemacht, habe ich es dokumentiert. Das ist tatsächlich meiner Auffassung nach die Lebensversicherung des Arztes. Schreib es bitte auf. Und genau da haben wir das Problem. Aus Zeitmangel wird halt ganz oft gar nicht dokumentiert. Und das andere Extrem, das sind eigentlich die, die ein Prüfverfahren bekommen müssten, weil da wäre es richtig aufgehoben. Die rechnen ja absichtlich falsch ab. Denen kann man dann häufig auch nicht helfen, weil die sich nicht helfen lassen wollen. Diejenigen, die es dann trifft, sind die, die eh schon vorsichtig sind und Angst haben. Und das kann man aber mit, ich sag mal, mit Unterstützung natürlich wenn man es möchte, für beide auf einen Mittelweg bringen, dass eben nichts passiert. Aber ne, du weißt ja, es gibt solche und solche Menschen, ne?
Ja, kein Kommentar. Aber aber gibt es denn wirklich auch Praxen, die absichtlich oder Praxisinhaber, die absichtlich falsch abrechnen? Also absichtlich mehr abrechnen?
Die Frage ist immer, ist es absichtlich?
Ich stelle mir irgendwie nicht einen Arzt vor, so vom Naturell her, von dem Wertekanon auch. Vielleicht bin ich dazu idealistisch, aber.
Ja, leider ja. Also ich habe tatsächlich schon alle Variationen erlebt. Die meisten, vor allem die jetzt als jüngere Ärzte ins System kommen, die wollen es richtig machen. Und da muss ich auch echt eine Lanze für brechen. Alle die jetzt neu in die Niederlassung gehen, die kriegen ja auch mit, was passiert. Die lassen sich auch häufig vor der Niederlassung beraten. Meine ich nicht. Aber es gibt halt dann auch Menschen, die vielleicht schon 20, 30 Jahre im Job sind, nie ein Prüfverfahren hatten, die ja einfach nicht glauben, dass das Verhalten, was sie sich über die vielen Jahre angewöhnt haben, vielleicht doch problematisch sein könnte. Ich will jetzt mal nicht sagen, dass jemand das absichtlich macht. Aber ne, wie das so ist, wenn man lange so eine Routine hat und man das nicht hinterfragt, dann entwickelt sich vielleicht etwas, weil auch nie jemand gesagt hat, dass das falsch ist. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass jemand absichtlich, ich meine, Ausnahmen gibt's immer, ne? Absichtlich bewusst das macht. Ich habe tatsächlich, und den Beratungsauftrag habe ich abgelehnt, ich habe tatsächlich mal jemanden gehabt, der hat mich angerufen und hat gesagt, Frau Finkmann, ich habe gehört, Sie sind die Expertin in Deutschland. Ich brauche Sie, um zu lernen, wie man das System austrickst. Und wer mich kennt, weiß, also wenn jemand rechtskonform und voll compliant arbeitet, dann bin ich das. Ich habe dann gelacht und habe gesagt, ich verstehe sogar Ihren Wunsch dahinter. Aber ich glaube, da müssen Sie sich nach einer anderen Beraterin umsehen, denn an dieser Stelle bin ich die Falsche. Das lehne ich kategorisch ab. Das kann man nicht machen, das geht nicht.
Ja.
Es ist gibt ja also tatsächlich beide Extreme.
Okay, spannend. Also wirklich sehr spannend. Ja, die Gesetzeslage, auch die Gebührenordnungen, die ändern sich ja ständig.
Ja.
Wie viel Honorar, denkst du, verliert eine durchschnittliche Praxis im Jahr, weil sie mit veraltetem Abrechnungswissen arbeiten?
Ich gebe mal zwei Beispiele. Eines ist schon ein bisschen länger her und eins ist ganz, ganz frisch. Ich sag in den Beratungen immer, das glaubt mir nur keiner, das glauben die mir halt immer danach. Ich sag zu den Beratungen immer, ja, so eine Analyse kostet natürlich Geld, aber ich sag ihnen jetzt, ich bring mein Geld mit. Gucken die mich an und sagen, ja, ja, klar. Das Witzige ist, diese Hausarztpraxis, die beraten hat, total süß, ist schon ein älterer Mediziner gewesen, total lieb, ganz netter Mann. Der hatte eine Abrechnungsberatung in Anspruch genommen, weil er vorhatte, seine Praxis dann in den nächsten paar Jahren abzugeben, gegebenenfalls an ein MVZ. Und dann musst du ja irgendwann anfangen, dir Gedanken zu machen, weil das ist ja deine Altersvorsorge. Du möchtest ja auch einen bestimmten Betrag gerne bekommen, damit du dich eben zur Ruhe setzen kannst. Mhm. Und dann hatte der mich beauftragt. Ich habe eine Honoraranalyse gemacht. Wir haben dann danach auch ein Abrechnungsseminar gemacht. Und der hat so schlecht abgerechnet, dass ich wirklich sein Honorar verdoppelt habe. Verdoppelt. Und zwar vollkommen legal, 100% compliant. Und der hat mir dann einen Blumenstrauß vorbeigebracht und hat mich dann nur angeguckt und hat gesagt, wissen Sie, Frau Finkmann, als ich das gesehen habe, ich habe mich ja gefreut. Aber, und dann habe ich gesagt, stopp, das machen Sie jetzt nicht. Sie rechnen jetzt nicht zurück, wie viel Geld Sie in den letzten Jahren verloren haben. Freuen Sie sich einfach, dass es ab jetzt deutlich bergauf geht. Und er hat tatsächlich seine Praxis verkauft. Wow. Und hat auch das bekommen, was er wollte, weil er einfach verstanden hat, was er falsch gemacht hat. Und ich habe jetzt kürzlich noch so eine Praxis gehabt. Ich muss mal gerade überlegen, HNO oder, nee, Orthopädie. Mhm. Orthopädie, mega. Da habe ich sogar das Ganze zweimal geschafft. Vor zwei Jahren. Ja, tatsächlich.
Also vervierfacht.
Ja.
Wow.
Ja, und das ist aber nicht immer so, das muss man auch sagen, ne? Also das kommt halt immer drauf an, wie schlecht die Abrechnung ist. Manchmal ist es auch andersrum, weil wenn jemand sehr falsch abrechnet, kann das Honorar auch weniger werden. Mhm. In den meisten Fällen ist es aber andersrum, weil das Wissen einfach nicht da ist. Und bei dieser Orthopädin, manchmal, nur manchmal erfährt man das ja, die schreiben dann und sagen, Wahnsinn, was das gebracht hat. Und die hat also von dem Ursprungshonorar das verdoppelt und hat jetzt in diesem Jahr das nochmal kontrollieren lassen. Und da der EBM ja nun mal in der ständigen Veränderung ist, hat es dann auch schon wieder neue Dinge gegeben, die es vor 2 Jahren halt noch nicht gegeben hat. Mhm. Und die hat mich jetzt vor 2 Wochen angerufen und war total happy und hat gesagt, oh, Frau Finkmann, Wahnsinn, was sich getan hat. Und das ist natürlich, ja. Darum mache ich das. Das ist der Grund, warum ich dafür brenne, weil ich einfach möchte, dass die Ärzte ihre Arbeit auch bezahlt bekommen.
Ja, weil sie es auch verdienen. Es ist definitiv. Ja keine einfache Arbeit und auch eine super wertvolle für unsere Gesellschaft. Du berätst ja nicht nur Einzelpraxen, sondern auch MVZs und Krankenhausambulanzen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Wo alles, was siehst du da ist. So die größten strukturellen Unterschiede, auch vielleicht in Bezug auf Abrechnungsfehler, wenn Praxen eben wachsen oder auch sich zusammenschließen, wenn man jetzt vergleicht halt zwischen einer kleinen Praxis mit einer größeren Praxis oder auch einem MVZ.
Das Problem ist immer, wenn, also eine Einzelpraxis kann man sehr, sehr gut organisieren und strukturieren und da hast du auch einen sehr, sehr guten Überblick. In dem Moment, wo man größer wird, und da habe ich ja auch mehrere Beispiele, vor allem wenn sie noch Inhaber geführt sind, was ich sehr, sehr wichtig finde. Es gibt ja sehr viele MVZs, die investorgesteuert sind. Da ist das natürlich ganz anders organisiert. Aber wenn wir jetzt mal bei den Ärzten bleiben, du verlierst einfach irgendwann den Überblick. Die Ärzte arbeiten in einem großen Konstrukt mit ganz vielen anderen Ärzten. Die haben natürlich viele Patienten. Und der Arzt, der vielleicht in seiner Einzelpraxis noch geschafft hat, den Honorarbescheid sich anzugucken oder die Tagesliste nochmal zu schauen, der kann das vielleicht im MVZ noch für sich selber. Aber wenn du 10 oder 20 Ärzte hast, dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Und das ist eben auch ein Problem. Je größer die Strukturen werden, umso mehr Fehler passieren, einfach weil das nicht mitwächst. Ja, du hast eben dann, du musst dann halt jemanden einstellen, der sich gut auskennt, der die Abrechnung, die Überprüfung und das Controlling macht. Und da gibt's halt auch nicht so viele, die das können oder sich damit beschäftigen wollen. Und das Thema ist einfach, das wächst nicht mit. Mhm. Und gerade in Krankenhäusern, du hast ja gesagt, ich berate Krankenhäuser ja auch, die Ambulanzen, die Ermächtigungen und das ambulante Operieren, weil das alles auch EBM ist. Die stationären Sachen nicht. Die funktionieren interessanterweise auch, weil es ja in Krankenhäusern auch immer einen Controlling gibt für die stationäre Abrechnung, aber halt nicht für die ambulante. Und es gibt in den Kliniken fast gar kein Controlling für den Ambulanzbereich. Ja, das waren ja früher Peanuts. Das meiste wurde ja stationär abgerechnet, aber seit ein paar Jahren kippt das ja. Das heißt, der stationäre Bereich wird ja immer mehr in den Ambulanten verlagert. Und dann haben die da aber eben auch keine Kontrolle, keinen Überblick. Und je größer du wirst, umso schwieriger ist das zu kontrollieren und zu überprüfen. Das heißt, da darf man nicht sparen. Wenn ich also vorhabe, ein MVZ zu gründen oder mich im ambulanten Bereich einfach mehr aufhalte, dann muss halt das System auch mitwachsen. Und sowas mache ich übrigens auch. Also ich bilde zum Beispiel Abrechnungsmanager aus, damit die das können.
Also für Krankenhäuser?
Für alle.
Für alle.
Für alle. Genau.
Ja, also ich weiß nicht, ich finde das sehr interessant, auch wenn du sagst, dass das so shiftet, gerade in den Krankenhäusern in den letzten Jahren, aber dass das nicht mitgewachsen ist irgendwie und dass da auch vielleicht, ich weiß nicht, ob das Bewusstsein fehlt oder es einfach ein Personalthema ist, das kann ja auch sein, aber es ist sicherlich problematisch, weil ich meine, den Krankenhäusern geht's ja auch nicht gerade super. Aus wirtschaftlicher Perspektive.
Also ich denke, dass beides ein Thema ist. Einmal ist es so, dass das Ambulante in der Vergangenheit einfach nur so mitgelaufen ist, weil es einfach für das Krankenhaus, das war halt nicht der große Geldbetrag, was ich beantworten kann, was anders ist. Also klar, mit stationär hat man das Hauptgeld verdient, aber gerade mit so einer zentralen Notfallambulanz, da gehen ja unzählige Patienten durch, also da kann man schon richtig Geld verlieren. Es war aber für die Krankenhäuser, glaube ich, nicht so wichtig, wie es heute ist. Und dadurch, dass ja immer mehr ambulante OPs stattfinden, kann ich mir das heute gar nicht mehr leisten, das nicht ordentlich abzurechnen. Und man sieht halt schon, es ist eine Mischung aus beidem. Also es ist einfach, hat sich schnell verändert, die Strukturen sind nicht mitgewachsen und du brauchst halt auch Leute, die das können. du kannst ja nicht jemanden hinsetzen und sagen, so, du machst das jetzt mal und du kennst die Hintergründe gar nicht. Und man muss sagen, das Gesundheitswesen in Deutschland und auch die Regelungen, die sind so komplex, das lernst du halt nicht in der Schule und das lernst du ja teilweise in der Komplexität auch gar nicht in einem Studium, wenn du Gesundheitsökonomie studierst. Die kommen dann zu mir, machen einen Abrechnungsmanager, damit die Details verstehen. Und das, wir haben also wirklich da auf beiden Seiten ein Problem, auch was die Fachkräfte angeht.
Mhm. Wie meinst du das?
Das Wissen, was gebraucht wird, ist oftmals nicht da. Und ist dann auch nicht klar, wie man die Menschen dahin bekommt, wie du sie weiterentwickelst, was sie eigentlich konkret brauchen. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Es wachsen nicht schnell genug Menschen mit dem Fachwissen nach. Mhm. Und dann hast du halt ein grundsätzliches Strukturproblem.
Ja. Meinst du, es wäre irgendwie ein Lösungsansatz zu sagen, okay, dieses Wissen, was du deinen Kunden oder auch den Managern sozusagen vermittelst, dass das irgendwie fester Bestandteil des Bildungswegs wird, wenn man beispielsweise Gesundheitsökonomie studiert? Also wäre das nicht irgendwie sinnvoll?
Ja, und das ist ja, das versuche ich ja schon. Also ich habe mehrere Gespräche mit Weiterbildungsinstituten geführt, die MFAs eben weiterentwickeln. Eigene Ausbildung habe ich ja auch, auch mit anderen Anbietern zusammen, nicht nur selbst, weil ich einfach der Auffassung bin, auch Betriebswirtschaft und Abrechnung gehört ins ärztliche Studium. Ja. Ich kann doch nicht einen Arzt, der fertig ist, in die Niederlassung gehen lassen, der hat noch nie was von Personalmanagement gehört schon und auch selbst erlebt, aber nicht gelernt, wie man es macht, wenn man da auf einmal 10 Mitarbeiter hat. Und seien wir mal ehrlich, der Arzt möchte Mediziner sein. Ja. Dafür hat er all den Ärger und den Stress und das Lernen auf sich genommen, weil er Medizin machen möchte. Und dann geht er in seine eigene Praxis und was macht er? Abrechnung, Dokumentation, Personalmanagement, Gehaltsgespräche, muss sich mit irgendwelchen juristischen Themen befassen. Und was macht er am allerwenigsten? Das, was er liebt, nämlich Medizin. Ja. Und deshalb bin ich der Meinung, das gehört in diese Weiterbildung, es gehört in die Ausbildung. Wir bauen uns gerade unser eigenes Loch, in das dann alle fallen werden, weil das Wissen einfach nicht da ist. Und das finde ich so schade, weil es ist nicht so schwer zu lernen tatsächlich. Also brecht eine Lanze dafür, dass das in diese ins Studium und in die Weiterbildung aufgenommen wird, denn es geht nicht ohne.
Mm. Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Lösungsansatz wäre. Mal schauen, wie viele Jahre es noch dauert, bis sich da tatsächlich was ändert. Das ist ja immer nicht so schnell. Du bist ja nicht nur Abrechnungsexpertin, sondern auch Mediatorin und Coach. Mhm. Wie oft hast du bei den Praxen festgestellt, dass ein Abrechnungsproblem in einer Praxis eigentlich vielleicht sogar ein ungelöster Team- oder Führungskonflikt ist oder Mangel, sage ich mal. Ich will jetzt nicht direkt Konflikt sagen, aber was waren da so deine Erfahrungen?
Also es geht in beide Richtungen. Unwissenheit ist einer der größten Aspekte, aber auch, dass Wissen nicht weitergegeben wird. Dass Menschen, die das schon viele, viele Jahre gemacht haben, das Jüngeren nicht weitergeben oder nur die Hälfte weitergeben. Ich sage immer, damit sie auf ihrem Trönchen sitzen bleiben. Das wird Gott sei Dank bei den Jüngeren jetzt anders. Man sagt ja immer, die neue Generation ist schwierig. Die ist anders, aber sie gehen auch anders miteinander um. Und das, was ich halt von Menschen kenne, die schon sehr lange in diesem Job sind, dass sie Wissen eben nicht weitergeben. Und das ist definitiv ein Problem, was zwischenmenschlich ist. Was man so auch nicht stehen lassen sollte, weil ich sage an der Stelle immer, also ich gebe ja seit 15 Jahren mein Wissen weiter, alles, was ich weiß. Und es hat mich nicht überflüssig gemacht, ganz im Gegenteil. Ja. Deswegen verstehe ich das immer nicht, warum man andere nicht einfach groß werden lassen kann. Ich meine, wir haben unsere Sachen ja auch gelernt, weil andere Menschen irgendwann mal gesagt haben, komm, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Und das finde ich so schade. Und das ist häufig ein Konfliktthema. Ich habe nur einen Zirkel für Leadership, also für angehende Führungskräfte in Arztpraxen, Praxismanager und so. Und früher habe ich immer gedacht, braucht kein Mensch. Wirklich, die werden so massiv boykottiert von anderen mit dem Hinweis, ja, die ist ja erst 25, was soll die mir denn jetzt erzählen? Naja, sie hat aber verstanden, wie das funktioniert. Und ich sage mal ganz gerne, wenn ich in eine Praxis komme, ja, aber das haben wir immer schon so gemacht. Ich grinse dann und sage, sehen Sie, jetzt wissen Sie, warum ich hier bin. Weil ja, so entwickelst du dich halt nicht, ne? Und so bleiben halt Fehler auch bestehen oder es entstehen Fehler, weil Wissen nicht weitergegeben wird. Es ist eine Kombination, glaube ich, aus beidem, so wie ja überall. Aber im Gesundheitswesen ist es halt fatal, ne? Wir arbeiten mit Menschen.
Ja. Ja, also ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Also dieser Unterschied auch zwischen den Generationen irgendwie. Und was du beschrieben hast, dieser Drache auf dem Thron, der dann sagt, nein, ich möchte mein Wissen nicht weitergeben. Ich verstehe das ja auch, irgendwo diese Angst, überflüssig zu werden. Ich glaube, das ist menschlich, aber ja, es ist eben nicht produktiv an der Stelle. Ja.
Und ich sage immer, wenn mir jemand mit dieser Ausrede kommt, Leute, wir haben Fachkräftemangel im Gesundheitswesen. Ich glaube kaum, dass jemand, der wirklich fähig ist, Angst haben muss, dass jemand an seinem Stuhl sägt. Und der zweite Satz, den ich immer sage, ist, es wird sowieso immer jemand an unserem Stuhl sägen. Also ne, hört auf, euch darüber aufzuregen. Es ist viel schöner, später zu hören, wenn irgendjemand mal über einen sagt, boah, es war die beste Führungskraft, die ich je hatte, mega. Also ja, das würde mich glücklicher machen, als wenn irgendjemand über die Praxis Hexen lästert.
Das stimmt.
Wer will das sein? Ich verstehe das immer nicht. Und es ist so überflüssig. Es ist genug Arbeit da für alle.
Ja, Stichwort Fachkräftemangel. Das stimmt ja, auf jeden Fall. Ja. In Inside-Medizinberatung geht es ja auch viel um das Thema Sichtbarkeit und Kommunikation. Du bist Autorin für die Medical Tribune oder Tribune, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Schreibst Bücher, hast jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Bücher geschrieben, bist auf LinkedIn auch sehr aktiv. Wie wichtig, würdest du sagen, ist diese öffentliche Positionierung auch für dich eben als Expertin für so ein eher trockeneres Thema wie Abrechnung? Wie wichtig nimmst du das wahr und was würdest du vielleicht auch jemandem empfehlen, der auch im Gesundheitswesen tätig ist und die Zielgruppe Arzt hat und sagt, hey, ich möchte auch sichtbar werden, aber ich traue mich bisher nicht. Was würdest du dieser Person sagen?
Also ich rede jetzt erstmal über die Praxen. Und dann über mich und die andere Person. Mittlerweile, also heutzutage, ist es für eine Praxis meiner Auffassung nach ausgeschlossen, nicht auf Social Media sichtbar zu sein. Wir, die damit Geld verdienen, sagen ja, das ist die beste Möglichkeit, seine Leistung auch zu zeigen und eine Hilfestellung zu geben, also einen Mehrwert zu geben. Du kennst ja meine Kanäle. Ich habe tatsächlich schon Leute gehabt, die sauer sind auf mich, weil ich diese Art von Social Media Content liefere, weil sie denken, sie werden dadurch überflüssig. Ich gebe halt sehr viel. Alle EBM-Änderungen veröffentliche ich, alle kritischen Themen spreche ich an, weil ich halt weiß, dass die Praxen keine Zeit haben, sich dieses Fachwissen selber anzulesen. Mhm. Und mir ist wichtig, einen Mehrwert zu schaffen. Und deswegen sage ich auch, Praxen müssen aktiv sein bei Social Media, weil sie darüber eben auch Aufklärungsarbeit leisten können. Keiner sucht heute mehr in den gelben Seiten. Ich habe die gar nicht mehr. Hat überhaupt noch jemand die gelben Seiten? Du auch nicht, oder?
Nein.
Also da gab es früher eine Ärzteliste in der Mitte der gelben Seiten, da konnte man sich dann die Ärzte raussuchen. Wer heute auf Social Media oder im Internet nicht zu finden ist, der fällt weg langfristig.
Das stimmt.
Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit Social Media angefangen habe, ich habe totale Angst gehabt, weil ich nicht wusste, wie mache ich das überhaupt? Ja, Videos zu machen, zu reden. Ich kann an der Stelle nur sagen, einfach machen. Und die Menschen mögen, glaube ich, auch, wenn es nicht professionell ist und perfekt abgefilmt ist. Ich habe kürzlich einfach so, wie ich war, ein Video gemacht und dann hat mich eine Teilnehmerin meiner Seminare angeschrieben und hat mir geschrieben, was ihr Sohn dazu gesagt hat. Boah, geil, Mama, endlich mal jemand, der natürlich ist und nicht 1000 Filter benutzt. Wo ich gedacht habe, hey, alles richtig gemacht. Also Social Media ist mega wichtig und zwar für alle, die im Gesundheitswesen unterstützen wollen, damit sie in die Sichtbarkeit kommen und für Praxen, weil sie eben die richtige Aufklärung machen können. Ich sag mal, früher in einigen Praxen hängt ein Zettel, wer seine Diagnose schon bei Dr. Google erfragt hat, möge bitte auch zu Dr. Google gehen. Wir fragen ja heute ganz andere Plattformen, wir klären das über KI. Aber man muss auch hier sagen, ausschlaggebend ist ja, welche Fachperson vor der KI sitzt. Sonst kommt da ja mitunter auch was raus, was mich nicht weiterbringt. Mhm. Und deswegen ist Social-Media-Arbeit und Aufklärung, finde ich, mega wichtig, damit die Menschen nicht mit Falschinformationen durch die Gegend laufen. Und ja, ich weiß, dass man Angst davor hat. sich da vor eine Kamera zu stellen. Aber man kann ja vielleicht auch erstmal mit Bildern anfangen, mit Bildern und Texten. Ich schreibe ja auch bei LinkedIn zum Beispiel Artikel. Da mache ich gar nicht so oft Videos, also außer die, die wirklich Erklärvideos sind. Irgendjemand hat mal gesagt, Sabine, du bist ein Erklärbär. Ja, weil irgendeiner muss es machen. Das ist natürlich bei Social Media eigentlich nicht so gefragt. Man braucht ja hier eine Hook und irgendwas, dass die Leute weitergucken. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, das anders zu machen, weil die, die es lernen wollen, werden die Videos schon gucken. Und das merke ich auch, dass es so ist. Man sollte sich vorher medizinrechtlich abklären lassen, was darf ich bei Social Media? Ich sag mal, die beiden Schönheitschirurgen, die ja vorher-nachher Bilder bei Social Media veröffentlicht haben. Ich bin mir noch gar nicht so ganz sicher, ob das nicht sogar eine Strategie war, das so zu machen, weil jeder kennt sie jetzt. Also ich sag mal, bessere Werbung für diese beiden Schönheitschirurgen konnte man doch gar nicht bekommen. Jeder weiß jetzt, darf ich die Namen eigentlich sagen?
Ja. Ich glaube schon.
Der Dr. Nick und Dr. Rick sind, weiß jetzt heute jeder.
Einer hat aber keinen richtigen Doktortitel.
Das ist nein, ich weiß. Das ist nur ein Pseudonym damit.
Genau,
Pseudonym. Ja, genau. Und ich sag mal so, das ist nicht erlaubt. Deswegen ist es schon wichtig, wenn man Social Media macht, sich vorher rechtlich beraten zu lassen, was darf ich überhaupt, Heilmittelwerbegesetz etc. Aber ich glaube, dass die beiden das nicht ganz unabsichtlich gemacht haben. Denn ich sag mal, eine bessere Werbekampagne konnte man, glaube ich, nicht starten. Aber ich sag mal, für die normale Praxis oder für den Berater, der seine Leistungen gerne auch zeigen möchte, wir kommen an Social Media nicht vorbei. Und eigentlich unter uns, das ist kostenfreie Werbung. Was hat man früher alles investiert? In Flyer, in Briefwerbung. Das macht heute keiner mehr. Und deswegen, hier gilt es, glaube ich, tatsächlich die Angst zu überwinden und es einfach mal auszuprobieren. Und es muss nicht perfekt sein. Menschen hassen perfekte Menschen. Das ist so. Sie sind uns suspekt. Und deswegen...
Das stimmt. Ja. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Anregungspunkt für alle Praxen, die gerade diese Folge hören oder Praxisinhaber, Praxismitarbeiterinnen, sich einfach mal zu trauen. Und ich möchte auch an der Stelle verweisen auf die Folge mit Dr. Sebastian Braun, der Rechtsanwalt für Medizinrecht ist. Da haben wir eben auch über das Thema Rechtssicherheit gesprochen, auch ein kurzen Abschnitt über Social Media. Und wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, auch wenn wir sagen, okay, Input für Menschen, die jetzt nicht selber medizinische Fachkräfte oder Ärzte sind, sondern Leute wie vielleicht du, Leute wie ich, Leute wie andere Gäste in meinem Podcast, die mit Ärzten arbeiten, aber selber keine Ärzte sind. Wenn so eine Person jetzt zu dir kommt und sagt, ja, Sabine, du bist so sichtbar, du machst dies, du machst das, du bist schon so viele Jahre irgendwie auf dem Markt, ich möchte auch durchstarten. Welche Tipps würdest du dieser Person in Bezug auf Sichtbarkeit geben?
Also natürlich erstmal zu wissen, was möchte ich eigentlich machen, was kann ich ganz besonders gut. Ich glaube, das größte Problem ist, dass die Menschen selber noch gar nicht für sich formuliert haben, wer bin ich eigentlich und was kann ich. Also das wäre das Erste. Was kannst du, was die anderen nicht können? Was ist dein USP, sag ich mal? Also der Mehrwert, den du auch bieten kannst, das wäre das Erste. Weil das war bei mir auch ganz lange schwer. Ich habe so einen riesen Bauchladen vor mir hergetragen, weil durch meine Erfahrung und die vielen Jahre kann ich halt auch viel. Aber das ist nicht das, was funktioniert. Man sollte wirklich schauen, was liebe ich, was kann ich auch, keine Ahnung, 12 Stunden am Tag machen, ohne genervt zu sein und womit schaffe ich wirklich einen Mehrwert. Das ist also der erste Tipp. Ich werde tatsächlich auch oft gefragt, boah, Sabine, kannst du mir einen Tipp geben, wie kann ich das so machen wie du? Ich immer sage, was möchtest du denn eigentlich machen? Was ist das, wo du sagst, da kann ich Praxen wirklich helfen, da bin ich richtig gut. Und wenn die dann anfangen, die ganzen Sachen aufzuzählen, dann sage ich, okay, ich merke, du kannst viel, aber was schaffst du, 7 Tage die Woche, 15 Stunden am Tag durchzuziehen, ohne nach einem Jahr zu sagen, ich habe keinen Bock mehr? Weil wenn du dich dazu entschließt, dann musst du das lieben, was du tust, sonst ist es schwierig. Und wenn du das weißt, dann natürlich in die Sichtbarkeit gehen, einen Mehrwert bieten, auch Informationen rausgeben, die Praxen weiterhelfen und nicht einfach nur sagen, hallo, das bin ich, heute sehe ich so und so aus und jetzt fahre ich zum Kunden. Das erlebe ich auch, wo ich immer denke, das ist nett. Das kannst du machen, wenn du 3.000 oder 10.000 Follower hast, weil dann wollen die sehen, was du machst. Aber dahin zu kommen, muss ja erstmal ein Grund sein. Hey, ich habe ein interessantes Profil gesehen. Hast du dir das schon mal angeguckt? Wusstest du das schon? Das ist so mein Tipp. Habe ich am Anfang auch nicht gemacht, weil ich am Anfang gedacht habe, ich darf das nicht gratis abgeben. Heute muss ich sagen, über die vielen Jahre, die ich Social Media mache, natürlich gebe ich raus, was für die Praxen wichtig ist. Deswegen werde ich nicht überflüssig. Im Gegenteil, ich möchte einen Mehrwert bieten. Ich möchte, dass die Praxen Dinge eben lesen und lernen. Und das Interessante ist, seitdem ich das mache, bin ich deutlich aktiver geworden auf Social Media. Ich bin viel mehr in die Sichtbarkeit gekommen. Und viele sagen, ich gucke immer, ist es bunt oder ist es schwarz? Weil ich habe zwei verschiedene Social-Media-Kanäle und immer wenn es bunt oder rot ist, ist es Medizin. Und wenn es schwarz ist, ist es Menschenkenntnis. Sodass die Leute schon auch bei WhatsApp sofort wissen, alles klar, jetzt muss ich lesen. Und das erzählen sie halt auch weiter. Ich habe schon Leute gehabt, die haben mir eine Nachricht geschrieben, kannst du mich bitte in deinem Handy speichern, damit ich auch deinen WhatsApp-Status sehen kann, wo ich denke, was? Ja, und da musst du halt, wenn du neu anfängst, dich tatsächlich erstmal hinterfragen, was kann ich, was will ich, was will ich auch wirklich? Und dann überlegen, was haben die anderen davon? Und darüber dann in die Sichtbarkeit gehen, so habe ich das gemacht und so habe ich, glaube ich, ganz gute Ergebnisse.
Das denke ich auch. Und ich glaube, das sind gute Tipps, vor allem der Punkt mit Mehrwert. Also mit Mehrwert in Vorleistung zu gehen. Ich glaube, das ist etwas, was ich meinen Kunden immer wieder sage, wenn wir beispielsweise gemeinsam Marketing- oder Vertriebskampagnen planen im Gesundheitswesen oder auch in meiner eigenen Vorgehensweise, glaube ich, hat sich das für mich immer bewährt, mit Mehrwert in Vorleistung zu gehen. Ob das jetzt über Social Media ist oder in Direktnachrichten oder auch dieses Format mit dem Podcast. Ich spreche ja wirklich mit sehr tollen Gästen. Wir teilen spannende Insights und es ist für alle zugänglich, es ist kostenlos. Und ich glaube, dass darüber allein schon Menschen ein Gefühl dafür bekommen, hey, die Person kann was, die Person hat was. Und wenn sie mir kostenlos schon so viel gibt, wie muss es denn dann sein, mit der Person bezahlt zusammenzuarbeiten? Das kann ja nur noch viel, viel besser werden. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Sache, ich weiß nicht, ob du den Marketer Alex Hormozi kennst, der in den USA sehr, sehr groß ist. Das ist so seine Strategie. Also er hat wirklich ein Millionen- oder Milliardenunternehmen aufgebaut. Ich weiß es nicht, aber es ist wirklich extrem erfolgreich, Alex Hormozi. Und seine Strategie ist auch so, dass er einfach also extrem viel Mehrwert kostenlos oder für sehr wenig Geld, wie beispielsweise ein Buch irgendwie für 9 Euro, rausgibt, was andere für sehr viel Geld in teuren Kursen verkaufen. Und dann denkt man natürlich auch, okay, krass, wenn das der kostenlose Content ist, wie krass muss denn die Zusammenarbeit mit diesem Typen sein? Also deswegen, da kann ich voll mitgehen. Wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, wo du herkommst, wie die Entwicklung war, auch deines Unternehmens. Was mich persönlich interessieren würde, wo darf denn die Reise noch hingehen? Wo siehst du dich und auch die Abrechnungsmanufaktur in 5 Jahren, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen?
Weiter wachsend, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich sag das über mich ja gar nicht, dass ich die Expertin in Deutschland bin. Das sagen ja irgendwie alle anderen. Und mich beschämt das auch manchmal, dass ich denke, oh Gott, ey, es gibt auch noch andere. Aber ja, es ist auch ein riesengroßes Lob für meine Arbeit und ich freue mich darüber und ich möchte natürlich mehr machen. Ich möchte mehr Praxen unterstützen. Ich möchte gerne einfach weiterhin Mehrwert stiften. Ich will das noch ganz lange weitermachen. Ich will noch schöne, spannende Bücher schreiben, auch fürs Gesundheitswesen. Und ja, ich würde halt gern so weitermachen und auch wachsen, auf jeden Fall.
Okay, also einfach nur weiter wachsen. Das ist sozusagen... Ja. Das ist das Ziel. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel.
Und ich glaube, also ich würde nichts ändern wollen. Wenn man mich fragt, Sabine, was würdest du an deinem Unternehmen ändern wollen? Ja, dass ich mehr Menschen helfen kann als jetzt. Aber ich liebe, was ich tue. Und es ist genauso, wie ich das mache, perfekt. Ja.
So eine eigene Akademie oder sowas in die Richtung? Wäre das etwas, was spannend sein könnte, weil wir auch vorhin über das Thema Bildung gesprochen haben?
Ja, also ich biete natürlich bundesweit Seminare an, in Eigenregie und auch mit Kooperationspartnern zusammen. Tatsächlich wäre eine Akademie wahrscheinlich nochmal eine gute Idee, weil den Akademiecharakter, den habe ich tatsächlich noch nicht. Obwohl das, was ich mache, natürlich einer Akademie gleichkommt. Aber da hast du mir jetzt eine spannende Idee in den Kopf gepflanzt. Das ist nämlich noch was ich tatsächlich noch nicht habe. Die Abrechnungsmanufaktur als Akademie ist sicherlich nochmal eine ganz, ganz tolle Idee.
Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich glaube, dass die Arbeit, die du aktuell machst, wirklich sehr wichtig ist, sehr wertvoll ist auch für das Gesundheitswesen und dass du sehr vielen Menschen da draußen auch noch in Zukunft sehr toll mit deinem Wissen weiterhelfen kannst.
Das hoffe ich.
Das hoffe ich auch. Und wenn jetzt unsere Zuhörer, ob das jetzt beispielsweise ein Arzt in eigener Praxis ist und er sagt, hey, ich fand das Gespräch mit Sabine so interessant oder hilfreich, ich möchte gerne mit ihr Kontakt aufnehmen. Oder wenn das jemand ist, der sagt, ich bin selber im Gesundheitswesen tätig, nicht als Arzt, sondern ich arbeite mit Ärzten und möchte gerne mich mit dir austauschen als Kooperationspartner eventuell. Wo können dich denn unsere Zuhörer finden und wie dürfen sie dich am besten kontaktieren?
Ja, also erstmal findet man mich tatsächlich überall. Also ich bin ja bei Instagram aktiv, bei LinkedIn. Ich habe natürlich eine Webseite, die heißt genauso wie ich. Kann man relativ einfach finden, sabine-finkmann.de. Da gibt's ein Kontaktformular, da ist auch meine Handynummer hinterlegt. Also wer Fragen hat, sich austauschen möchte oder kooperieren möchte, ich liebe das. Ich mache das super gerne gemeinsam, weil man gemeinsam so viele tolle Dinge aufbauen kann. Einfach Bescheid sagen, einfach melden, mir eine E-Mail schreiben und dann kriegen wir das schon hin.
Sehr schön. Ja, Sabine, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich habe wirklich für mich vieles mitnehmen können und ich freue mich auch weiterhin zu sehen, wie sich dein Unternehmen entwickelt. Thema Akademie eventuell, Fragezeichen. Oder auch die Bücher, die jetzt noch rauskommen werden. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Und vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von
Die Praxis Professionals
mit Sabine Finkmann.